Ja, danke, liebe Musiker, dass ihr uns jetzt da dieses Gebet singen habt lassen, machen. Dass wir so vorm Herrn stehen können, dass wir uns wirklich wünschen, dass er für uns wirklich der Wichtigste ist im täglichen Leben, im Praktischen. Und auch heute in der Predigt soll es darum gehen, dass wir ihn, wenn wir sein Wort betrachtet haben, ihn mehr lieben als davor. Weil wir sehen, was er möglich gemacht hat für uns. Vor schon einigen Jahren, denke ich, haben zwei Politiker auf Ibiza in einer Urlaubsvilla Dinge gesprochen, die dann letzten Mai bekannt wurden, allgemein bekannt. Und die Wirkung war dann darüber, dass eine Regierung gestürzt wurde, dass neu gewählt wurde, dass also wirklich sehr viel sich für den ganzen Staat Österreich geändert hat. Für die Leute persönlich auch. Und man sieht daraus, welche Wirkung Worte haben können. Wo die das gesprochen haben, war denen das nur wenig bewusst wahrscheinlich. Die Frau des einen hat gesagt, du, ich glaube, das könnte gefährlich sein, aber die anderen haben nicht gehört auf sie. Ja, um das geht's heute. Wie mächtig Worte sein können. Es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass wir Worte reden und die haben nicht so eine Wirkung. Aber sie können ganz gewaltige Wirkung haben, die so weit über das hinausgeht, was man sich gedacht hat ursprünglich. Wir sind ja in unserer Serie im Jakobusbrief. Das so richten ein bisschen. Da haben wir vor zwei Wochen den Uli gehört, der über das königliche Gesetz der Freiheit gesprochen hat. Und da war Jakobus 2,12 ein wesentlicher Vers da drinnen eben. Redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Und letzte Woche haben wir den Gerhard gehört, der über den Zusammenhang von Glauben und Werken gesprochen hat, eben, dass wir unterscheiden lernen sollen und uns überhaupt bewusst werden sollen, dass es einen toten Glauben gibt und einen lebendigen Glauben. Einen Glauben, der nicht rettet und einen Glauben, der rettet. Und beides wird auch in der Bibel mit Glauben bezeichnet an verschiedenen Stellen. Und der tote Glaube zeigt sich daran, dass man etwas für wahr hält. Zum Beispiel, der Herr hat für meine Schuld bezahlt. Super, ich bin gerettet. Dass das aber nur ein für wahr halten ist und nicht so angenommen wurde, dass es sich im Leben äußert. Im Leben äußert sich's nämlich nur dann, so wie es der Herr will, wenn wir von innen her, im Innersten, neu gemacht wurden durch den Herrn. Das heißt, rettender Glaube ist jener Glaube, durch den oder woraufhin der Herr uns neu zeugt. Das geht zusammen als eines. Wenn ich rettenden Glauben habe, bin ich vom innersten Menschen her neu, hab neues Leben, wer in der Ewigkeit mit dem Herrn sein und hab unendlichen Grund zur unendlichen Freude. Aber es gibt eben auch diesen toten Glauben, wo man einfach was für wahr hält über Gott. Ganz vieles. Aber man nicht von neuem geboren ist. Und ich denke, das ist gerade auch für uns Evangelikale eine wesentliche Sache, dass wir das im Kopf haben und den Herrn daraufhin bestürmen, dass uns da Sicherheit gibt. In der Predigt hat der Gerhard Jakobus 1,26 auch erwähnt. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Also es geht in diesen beiden Stellen, die wir in den letzten zwei Wochen da mitgehört haben, auch stark ums Reden. Und heute geht es ganz schwerpunktmäßig ums Reden. Der Jakobus widmet einen langen Teil dem, wie wir reden. Und die Überschrift ist für heute so: Rede so, wie es einem Jünger entspricht. Im Jakobus sind ja sehr viele Aufforderungen drin. Tu das, tu das. Darum ist es auch als Aufforderung formuliert. Wichtig ist aber, dass wir uns das in Erinnerung rufen, was der Gerhard auch betont hat. Es geht dem Jakobus nicht isoliert um das tu dies, tu dies, sondern dass wir unterscheiden lernen zwischen rettendem und nicht rettendem Glauben und dass wir zur Gewissheit kommen durch den Heiligen Geist, dass wir gerettet sind und dass wir das, was wir tun sollen, alles als Maßstab sehen, um uns zu beurteilen, einerseits natürlich auch schon das anzustreben, mehr so zu werden, wie wir aufgefordert werden. Aber der Jakobus macht es eben sehr konkret am Tun, dass wir beurteilen lernen, den Glauben, den wir haben. Ja, und heute geht es darum, was wir reden. Und dass wir uns zuerst einmal bewusst machen, Worte haben Wirkung. Sie können eine riesige Wirkung haben. Dann in einem nächsten Abschnitt behandelt der Jakobus diese Tatsache, dass die Sprache oder er sagt eben die Zunge, ein kleines Organ ist, völlig unproportional zur Wirkung des haben kann. Also kleines Organ, große Macht. Und im dritten Abschnitt nachher sagt er, die Zunge kann niemand zähmen. Und das wollen wir uns dann genauer anschauen. Es ist eigentlich fast keine Hoffnung, aber eben nur fast. Weil bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir können uns schon jetzt einmal jeder für sich ein bisschen prüfen, wie reden wir? Je nach Begabung ist es nämlich unterschiedlich. Wenn einer sehr begabt ist, als Sprachkünstler so irgendwie, dann reizt es so einen Menschen möglicherweise sehr, irgendwelche lustigen Witze zu machen, weil das kann er. Auch wenn diese vielleicht den Nächsten überhaupt nicht aufbauen, dann kommt dort die Versuchung hinein. Es kann auch sein, dass wir für zu wenig reden, dass wir uns zu wenig mitteilen, je nach Wesensart und Begabung. Und das wollen wir heute anschauen. Was soll man reden, was soll man nicht reden? Wie soll man reden? Und dass wir uns das schon jetzt einmal merken, nur durch Disziplin allein kommen wir da nicht ans Ziel. Da braucht's mehr. Da braucht's eben das Eingreifen Gottes. Jetzt wollen wir den Abschnitt, den wir heute vor uns haben, einmal ganz durchlesen. Und ich würde euch bitten dazu, dass wir aufstehen, weil, dass wir uns auch bewusst machen, Gott redet durch sein Wort. Das ist nicht irgendwas, was wir hören, sondern wenn wir Gottes Wort richtig laut vorlesen, dann hören wir Gott reden. Und die Liste einmal 1 bis 12, damit wir einen Überblick haben. Jakobus 3. Meine Geschwister, Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Wenn jemand sich nie, auch nur mit einem Wort, etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht, so wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Danke. Danke fürs Weiterschalten. Ja, Worte haben Wirkung und werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, aber das sind die Geschwisterrolle, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Wenn wir das anschauen, dann ist das einmal zunächst für jeden, der da draußen steht, ein ziemliches Thema sofort. Weil, es steht ja auch gleich dabei, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Und so ist es genau. Und jetzt sagt der Jakobus, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder. Zum einen betrifft es eben direkt die, die in Verkündigung und Lehrdienst sind, jeden, der leitet. Wenn man Kinderstundengruppe leitet, Jugendgruppe, Hauskreis, ist immer das Gleiche. Warum sollen die nicht in großer Zahl Lehrer werden? Es war damals das Neue Testament noch gar nicht so wie jetzt in schriftlicher Form so vollständig vorliegend. Und wenn dann jemand sich da unbedingt aus Motiven des alten Menschen her halt ins Rampenlicht stellen wollte, dann war das damals besonders schlimm. Aber auch heute ist es ähnlich. Es soll sich jeder wirklich prüfen, warum will ich lehren? Und habe ich eine Berufung vom Herrn dazu? Wir sehen zum Beispiel in Epheser 4, wo in Vers 11 der Paulus eben das beschreibt, dass Gott verschiedene Gaben gegeben hat in der Gemeinde und eines davon ist Hirten und Lehrer, um die Gemeinde aufzubauen. Also wenn ich lehre, leite, ist es gut, die Motive anzuschauen, von denen ich heraus das mache. Und ja, es gibt ja auch tatsächlich echte Irrlehrer, die in 1. Timotheus 1,5 erwähnt sind, aber zu dem kommen wir später da noch. Jetzt denkst du vielleicht, das betrifft mich nicht, ich bin kein Leiter irgendwo, aber es ist so, immer wenn wir mit jemandem reden und ihm was von Gott erzählen, dann lernen wir, weil wir ihm unsere Gedanken vermitteln. Und der Mensch ist so gemacht, dass er durch die Gedanken, die er aufnimmt, verändert wird in seinem Denken, mehr oder weniger. Und man ordnet das dann ein. Und insofern ist jeder ein Lehrer, wenn wir untereinander uns mitteilen. Und da sind wir aufgefordert, schon einmal zu schauen, wie sollen wir miteinander reden? Was wollen wir da anstreben? Und Epheser 5,19, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Also als ein Beispiel nur, wie soll ich reden? So, dass der Herr meinem Gegenüber mehr wichtig wird, dass er mehr von ihm erkennt, ihn mehr lieben lernt. Und jetzt ist es da leicht möglich, dass du ein Anliegen hast, das weiterzugeben, weil du das für so wichtig haltest, was du erkannt hast, was irgendwo im Internet gesehen hast, das ja viel Segen hat, aber eben auch ein Werkzeug ist, das man richtig einsetzen muss. Und dass du definitiv was weitergibst, was wir in der Gemeinde nicht weitergeben möchten. Und als Gemeindeleitung. Und ich nenne da nur drei Überschriften, weil von dem werden wir derzeit wirklich überschwemmt. Zum einen ist es die pfingstlich-charismatische Lehre. Dann das Wohlstandsevangelium und die Ökumene. Das ist nicht das Einzige, aber es sind doch drei wesentliche Themen. Und wenn du zum Beispiel der Meinung jetzt wirklich bist, the Last Reformation ist wirklich das wahre Ding, oder die Bethel Church, oder die Sarah Young, oder der Joel Osteen, oder der Todd White, oder die Joyce Meyer, ich erwähne sie wieder, oder auch der Johannes Hartl, dann wünschen wir uns wirklich, dass ihr mit uns redet drüber, damit wir anhand der Schrift das gemeinsam anschauen können, warum wir denken, dass diese Lehre nicht zu einem guten Wachstum führt. Auch wenn einiges drin ist, was okay ist. Aber das ist ja genau das Wesen von falscher Lehre, dass nicht alles falsch ist. Also jeder von uns hat Verantwortung für das, wie beeinflusse ich mein Gegenüber. Und die Lösung jetzt, na, dann würde ich gleich gar nichts mehr über solche Dinge reden, ist keine Lösung, weil wir sollen zum Segen mitwirken. Weil jeder von uns, egal welchen Dienst er hat, wird für das, was er getan hat, im irdischen Leben sich vor dem Herrn verantworten müssen. Und das ist, was der Jakobus auch ausdrücklich erwähnt. Wir sollen uns dessen bewusst sein. Ja, dann, das war der erste Abschnitt, die Macht dessen, was wir weitergeben. Einen Gedanken da noch dazu, es ist nicht nur das, was wir sprechen. Heutzutage kommunizieren wir ja viel mehr kann man nicht sagen, aber sehr, sehr viel auch über SMS oder WhatsApp oder im Mail oder sonst irgendwie übers Internet. Und ein unbedachtes Eine unbedachte Message ist genauso da einzureihen unter unbedachte Worte. Es ist, was wir kommunizieren anderen gegenüber. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Zu eigentlich der Schwäche oder Kleinheit des Werkzeugs, nenne ich es einmal, im Verhältnis zur Möglichkeit der Wirkung. Das betont der Jakobus da sehr ausführlich und darum wollen wir es uns einmal anschauen, in der Betonung, wie er es darlegt. Weil offensichtlich will der Herr, dass uns das so richtig bewusst wird heute. Das, was ich kommuniziere, kann gewaltige Wirkung haben. Viel mehr, als ich mir es vorher gedacht habe. Man kann was auf einen Zettel aufschreiben, den jemandem zum Lesen geben, einen Satz. Was ist auf dem Zettel drauf? Tinte oder Kulifarbe oder irgend sowas. Das ist nichts im Grunde und kann so eine Wirkung entfalten. Und Jakobus nimmt da Beispiele, und zwar ein Pferd und ein Schiff einmal. Beim Pferd nimmt er das Beispiel, wir legen ihm das Zaumzeug ins Maul und das ist nur ein kleines Stahlstäbchen und man kann damit das Pferd lenken. Und ja, ich habe leider nicht viel Ahnung vom Reiten, aber einmal bin ich gesessen als Kind bin ich öfter, aber dann als Erwachsener. Und man braucht nur ganz, ganz leicht irgendwas tun mit dem Zügel, so war es halt bei dem Pferd. Das hat sofort ganz feinfühlig reagiert, war echt ein starkes Erlebnis. Und der Jakobus nimmt das da als Beispiel. Das zweite ist das Steuerruder eines Schiffes. Im Verhältnis zum ganzen Rumpf des Schiffes ist das Steuerruder relativ klein und doch kann der Steuermann mit Hilfe des Steuerruders den Weg des ganzen Schiffes lenken, so wie er den Weg des Pferdes lenken kann. Und so ist es eben auch mit der Zunge. Sie ist ein kleines Organ und in erweitert es jetzt eben über die Zunge hinaus, wenn wir irgendeine Botschaft schicken oder irgend sowas. Das ist physisch sehr klein. Und vielleicht ist es so, dass wir gerade in der Stimmung sind, boah, das ärgert mich aber jetzt und jetzt schicke ich da eine Botschaft zurück, die aus dem herauskommt, wie es mir jetzt momentan gegangen ist. Dass wir uns da bewusst werden, der Klick auf die Taste ist ganz was Geringes im Verhältnis zu der Wirkung, die ich auslösen kann, möglicherweise. Ja, und der Jakobus will uns das bewusst machen, dass wir dran denken, das ist jetzt leicht gesagt, leicht kommuniziert. Welche Wirkung hat es in meinem Gegenüber, im Empfänger der Botschaft? Und da nimmt er eben zum Beispiel dann auch das Feuer als Bild dafür. Er sagt, ein winziger Funke kann einen ganzen Wald zum Brennen bringen. Und genau so ist es. Man kann auch in eine Gemeinde hinein einen Satz sprechen. Und es ist ein Wirbel wochenlang, wenn's sein darf. Das Ganze hat aber natürlich auch die positive Seite, dass Worte, die wir weitergeben, im anderen so viel Segen wirken können. Auch wieder mit dem gleichen Verstärkungsfaktor. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, das, was ich sage, kann so große Wirkung haben. Ich will es zum Segen wirken, helfen, machen. Ja, In einer Weise ist die Sprache wirkmächtiger als die anderen Äußerungsmöglichkeiten, die wir haben. Und Sprache jetzt in allgemeine Kommunikation umgesetzt. Es hat auch eine Wirkung nicht nur nach außen, sondern nach innen. Und so wie es da der Jakobus beschreibt, wenn ich was kommuniziere, was gegen das Wesen Gottes ist, vergifte ich mich auch selbst. Also das hat Rückwirkung auf mich auch, wie ich kommuniziere. Der Mensch ist eben so geschaffen, dass er durch das Bearbeiten von Informationen, die er kriegt, auf verschiedenen Wegen, indem er es hört, sieht, sonst irgendwie erlebt, dass sich da sein Bild von der Wirklichkeit ständig danach umformt. Sozusagen ist unser Hirn ein Plastilin, das ständig geknetet wird, mehr oder weniger. Und wir sind aufgefordert, darauf zu achten, wie lassen wir unser Denken, unser Bild von der Wirklichkeit formen. Von wem und wie? Ja, weil man das so formen kann, gibt es eben auch die negative Seite zu mahnen, Propaganda und Zensur, um einem ganzen Volk ein bestimmtes Bild der Wirklichkeit zu bilden. Und das funktioniert ja auch komplett perfekt. Wir selber erleben es ja auch heute alle. Die Medien sind sehr in einem Mainstream ausgerichtet und da dagegen allein zu denken, ist schon oft nicht so ganz einfach. Ja, wenn das jetzt so schwierig da ist, wie es der Jakobus da schreibt, dass eben der ganze Waldbrand gleich entstehen kann, aus einer Bemerkung und wir selbst vergiftet werden, was haben wir dann für Hoffnung in dem Ganzen? Und es ist eben fast aussichtslos, wie es für uns Menschen eigentlich fast aussichtslos ist, aber nur fast, weil Gott kann. Und da komme ich jetzt noch weiter. Im Vers 10 sehen wir da unterstrichen. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das soll echt nicht so sein. Und das sagt der Jakobus da, das, meine Geschwister, darf nicht sein. Er hat jetzt ziemlich lang beschrieben, lauter negative Wirkungen des Redens. Und jetzt sagt er, das, meine Geschwister, darf nicht sein. Und vorher sagt er eben, die Zunge kann nicht bezwungen werden. Ich sage, unser Kommunizieren kann nicht so bezwungen werden durch Disziplin allein, dass es dem Wesen Gottes entsprechen würde. Das zu versuchen, ist aussichtslos. Dass ich sage jetzt, ich werde jetzt so diszipliniert schauen, wie ich kommuniziere, dass nichts Negatives aus mir kommt. Zum einen kann man das ja leicht falsch verstehen. Manchmal müssen wir negative Dinge sagen, in der Weise, dass wir einander zurechtweisen müssen. In Liebe, zum Helfen. Aber ich werde es durch Disziplin nicht schaffen. Das ist die Kernaussage vom Jakobus da. Was ist dann die Hoffnung? Der Schlüssel fürs Kommunizieren ist das, was in uns drinnen liegt. So wie bei der Zahnpasta, wenn ich drauf drücke, kommt das heraus, was drinnen ist. Wenn wir unter Druck kommen, spätestens dann kommt das heraus, was in uns drinnen ist. Also wie kann ich so werden, dass ich so kommuniziere, wie es dem Herrn entspricht, indem ich innerlich neu werde. Und das ist genau eben das Evangelium in diesem schwierigen Abschnitt. Schwierig insofern, als er wirklich so viele Gefahren aufzeigt, der Jakobus da. unsere Zuversicht ist eben, dass der Herr jeden, der rettenden Glauben hat, neu zeugt, einen neuen Menschen macht, und was aus dem neuen Menschen herauskommt, das entspricht dem Wesen Gottes. Jetzt ist aber so, dass der neue Mensch praktisch in der Hülle des Alten wohnt, jetzt, solange wir da auf der Erde sind oder bis der Herr kommt. Und jetzt passiert das, was auch im Folgenden da noch beschrieben ist. Es kommt das Schlechte heraus, aber nicht nur. Und die Zielrichtung, die uns der Jakobus heute geben will, da denke ich, der Herr durch den Jakobus, ist, dass wir auf den Herrn hinschauen lernen. Und wenn wir merken, jetzt reizt es mich so, diese geistreiche Bemerkung zu machen, und sie wäre wirklich witzig und die Leute hätten wahrscheinlich wirklich lachen, weil ihre alte Natur genauso angesprochen ist. Und ich merke, das ist aber nicht, wie der Herr jetzt reden hätte, dass ich mich dann durch die Kraft des Heiligen Geistes, der mir in mir wohnt, das verkneife, das eben nicht sage, nicht die alte Natur füttere durch den Genuss des Beifalls, den ich jetzt kriegen würde, sondern dass ich denke, was ist auferbauend? Ist das jetzt auferbauend oder nicht? Der Herr sagt das ganz deutlich einmal, Matthäus 12, 34, was den Menschen verunreinigt, ist eben das, was herauskommt aus ihm. Darum geht es eben um das, dass wir innerlich komplett durch den Herrn neu gemacht werden, eine neue Schöpfung sind. Aber wie gesagt, die neue Schöpfung ist noch umhüllt, mehr oder weniger, wie man sagen soll, vom Alten denken, wollen und fühlen und tun. Und Heiligung ist das, dass die neue Natur, das in uns Neugezeugte, mehr und mehr Wirkung bekommt in jeden, der neu geboren ist. Und daher auch das, was von uns nach außen sichtbar wird, wirklich eben der neuen Natur entspricht. Und das bleibt eine Herausforderung für uns. Aber die gute Nachricht eben, der Jakobus sagt, das soll nicht so sein. Das heißt, es gibt einen Weg, und den habe ich ihm jetzt gerade geschildert. Damit komme ich zum Schluss. Wir haben versucht, heute da das, was uns der Herr durch den Jakobus schreibt, aufzunehmen, dass wir uns bewusst machen, das, was wir kommunizieren, hat unter Umständen riesige Wirkung. Und das Mittel, mit dem wir kommunizieren, das ist unter Umständen ganz leicht verwendet, ohne Anstrengung. Darum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst werden, ich will das im Geist des Herrn einsetzen, wie ich kommunizieren kann. Mündlich, schriftlich, wie auch immer. Und es gibt die Rettung im Herrn, und keine andere. Und der ist, dass er uns neu gezeugt hat, dass wir eine neue Schöpfung sind, die mehr und mehr zur Wirkung kommt. Und wir können das heute üben, wenn wir, nachdem da jetzt dieser Teil des Zusammenseins dann aus ist, wenn wir miteinander reden, dass wir uns das bewusst machen, welches Thema wähle ich? Weil da gibt's ganz viele Themen. Ist es, was ich wähle, so, dass es den Nächsten ermahnt, tröstet, stärkt, auferbaut? Ja, eben, aber es ist, soll alles vorhanden sein zwischen uns. Nicht nur schönreden, Weil das ist ganz grauslich, wenn wir nur alles schön reden und die Wahrheit einander nicht sagen. Extrem lieblos. Ist nur Bedienen der alten Natur in uns. Ja, so wollen wir jetzt in eine Gebetszeit gehen, wo wir uns in Gruppen zusammenstellen. Und am Anfang ist jetzt noch diese Folie da drauf, wo wir noch dem Herrn das hinlegen, was wir gehört haben und mit ihm drüber reden und ihn dazu auch bitten. Und dann kommt die Folie mit den anderen Anliegen eben. Besonders wollen wir heute auch wieder für unsere Kranken beten, an sie denken. Und auch die anderen Anliegen. Ja, stellen wir uns zusammen. Wer mag und wer sitzen bleiben mag, bleibt sitzen. Und reden wir mit dem Herrn noch über das, was uns der Jakobus geschrieben hat.